Ja, wir sind heute bei der Apostelgeschichte, bei der Bibelstunde. Und bevor wir mit der Auslegung des Wortes Gottes beginnen, lasst uns zum Gebet aufstehen. Danke dir, Gott, unser Vater, dass du uns in dieser Welt nicht allein lässt. Du willst an uns arbeiten, du willst uns gestalten, du willst uns Geist und Leben geben. Das tust du alltäglich und wir spüren und wir sehen es, wie du in uns und durch uns wirkst. Wie du uns gestaltest, wie du uns umgestaltest in dein Bild. Und Herr, heute sehen wir vielleicht nicht alles in der Vollendung, aber wir haben eine sichere Zuversicht, eine Hoffnung, dass es bei dir in der Ewigkeit sein wird und dass diese Zeit schon bald sein wird. Die steht uns nahe bevor. Danke dir dafür, dass wir diese Hoffnung aus deinem Wort schöpfen dürfen. Und diese Hoffnung, die trägt uns auch in unserem Alltag, wenn wir Ängste haben, wenn wir Schwierigkeiten haben, wenn wir Probleme haben, wenn wir vielleicht Zweifel haben. Diese Sicherheit aus deinem Wort, die trägt uns durch. Sie gibt uns Kraft und sie ermutigt uns, nach vorne zu schauen. Sie fordert uns aber auch heraus, in dein Wort hineinzuschauen, um dich besser kennenzulernen, um dein Wort besser kennenzulernen, besser zu kennen, um ja, in den Herausforderungen des Alltags auch zu bestehen. Aber vor allem, dass wir dich erkennen und dich mehr lieben, dich anbeten lernen. Ich bitte dich, dass du diese Bibelstunde dazu gebrauchst, unsere Herzen dazu öffnest, dein Wort zu verstehen, es zu verinnerlichen und dass es dann Stück für Stück auch in unserem Alltag präsent wird und dort gelebt wird. Danke dir dafür, dass du das durch den Heiligen Geist das in uns bewirken wirst. Wir vertrauen fest darauf und wir danken dir dafür. Amen. Bitte nehmt wieder Platz. Vorab möchte ich noch eine Info weitergeben für diejenigen, die die Portugal-Mission aktiv unterstützen, indem sie Orangen bestellen. Diese Möglichkeit wird wieder geboten. Und falls ihr Interesse habt, das zu tun, dann habt ihr eine Telefonnummer. David Reimer hat sie für euch preisgegeben, damit ihr ihn anrufen könnt und auch bestellen könnt. Vor allem, dass ihr da auch von ihm die Info bekommt, was man bestellen kann, in welchen Mengen, wie auch immer. Lieferung voraussichtlich Ende März. Diese Info hat er mich gebeten, weiterzugeben. Die Telefonnummer, wollt ihr die aufschreiben? 05237-7764. Gut. Noch eine Info vorab für die Gebetszeit am Sonntag, die vor dem Gottesdienst stattfindet. Seid ihr auch, zumindest diejenigen, die zu dem Gottesdienst kommen oder die Möglichkeit haben, dabei zu sein durch Anmeldung. Diese Gebetszeit soll wiederum um 9.30 Uhr vor dem Gottesdienst stattfinden. Gut, wir kommen zu unserer Bibelstunde, zu dem Text, der für heute eingeplant ist. Und wir sind in Apostelgeschichte Kapitel 15. Vorab möchte ich auch zwei Verse lesen oder drei Verse lesen aus Apostelgeschichte 14, den Abschluss des Kapitels, das wir letztes Mal besprochen haben, durchstudiert haben. Und dort wird berichtet von Paulus und Barnabas, die von der ersten Missionsreise zurückgekehrt sind. Und von dort segelten sie nach Antiochia, von wo aus sie der Gnade Gottes übergeben worden waren zu dem Werk, das sie nun vollbracht hatten. Als sie aber angekommen waren und die Gemeinde versammelt hatten, erzählten sie, wie viel Gott mit ihnen getan hatte und dass er den Heiden die Tür des Glaubens geöffnet hatte. Sie verbrachten aber dort eine nicht geringe Zeit mit den Jüngern. Wie gesagt, eine relativ junge Gemeinde ist in Antiochia entstanden, ebenso auch in Jerusalem. Dort hat es ja angefangen, in Jerusalem. Das ist sozusagen die Urgemeinde, die erste Gemeinde und später dann natürlich auch in Antiochia und in den umliegenden Gegenden. Und diese relativ junge Gemeinde erlebt eben das, was Jesus ihnen vorausgesagt hatte. Jesus hat, bevor die Gemeinde gegründet war, hat er vorausgesagt, was mit der Gemeinde geschehen wird, was mit den Jüngern geschehen wird, mit den Anhängern Jesu geschehen wird. Und zwar durch ein klares Zeugnis der Gläubigen und durch das Wirken des Heiligen Geistes, da werden Menschen überführt, werden Menschen bekehrt, wiedergeboren und sie werden zur Gemeinde hinzugetan. Diese junge Gemeinde erlebt, dass selbst Menschen, die nicht nach Gott, nach dem einzig wahren Gott gefragt haben, die Heiden nämlich, dass sie die Botschaft des Evangeliums gehört haben, dass diese Nachricht sie erreicht hat und diese Nachricht hat sie zur Umkehr bewegt. Sie wurden zu neuen Menschen. Diese junge Gemeinde erlebt aber auch, dass wo das Evangelium verkündet wird, wo Gottes Wille verkündet wird, dort entsteht ein heftiger Gegenwind. Entsteht Verfolgung, entsteht Flucht, entsteht Verbannung. Ja, die Gemeinde wird zerstreut, sie muss fliehen, sie muss sogar im schlimmsten Falle des Falles mit dem Tod rechnen. Das erlebt die junge Gemeinde. Als wäre das nicht genug, dass dieser Einfluss von außen kommt, von den Anhängern, von den aufgebrachten Anhängern des Judentums und auch von den Heiden natürlich, wie wir später in den Briefen des Apostel Paulus lesen werden, wie auch dort aus dieser Richtung ein großer Gegenwind kommt, ein großer Gegendruck. Als wäre das nicht genug, so tauchen Konflikte auf, die aus der Gemeinde kommen. Innerhalb der Gemeinde kommen Konflikte auf. Und diesen Konflikten müssen sich Christen stellen, müssen sich die Gläubigen stellen. Sie müssen diese untersuchen, sie müssen diese Konflikte klären. Es darf keine ungelösten Fragen, Konflikte in der Gemeinde sein, die den Glauben der Gläubigen zerstören. Aber wenn wir hier zurückschauen und wir haben diese drei letzten Verse gelesen, die aus dem Kapitel 14 kommen, da merken wir, Apostel Paulus und Barnabas, sie kommen zurück, sie berichten in Antiochia vor der Versammlung, also sie haben die Versammlung einberufen, die Gemeinde, sie berichten von Gottes Wirken und vor allem, und das ist der Tenor des ganzen Berichtes, ist, Gott hat den Heiden die Tür des Glaubens geöffnet. Das ist eine überwältigende Botschaft, die sie der Gemeinde bringen. Und das ist etwas, was eigentlich unbegreiflich ist und dennoch geschieht es und dennoch passiert es. Und jetzt kommen wir zu diesen Konflikten, die innerhalb der Gemeinde damals entstand, die auch heute noch eventuell entstehen können. In älteren Übersetzungen, ich weiß nicht, ist das die Luther-Übersetzung oder wo ich das schon mal gelesen habe, heißt dieses Kapitel unter der Überschrift das Apostelkonzil. Ich weiß nicht, ob euch dieser Begriff etwas sagt. Aber ein Apostelkonzil ist im Prinzip eine Konferenz, würden wir heute sagen. Eine Konferenz der Ältesten oder eine Bischofskonferenz. Er wird auch bezeichnet als Apostelkonvent. also eine Zusammenkunft von Aposteln oder von Ältesten, die zum einen sich austauschen, zum einen gegenseitig etwas berichten und auch Fragen, die aufgekommen sind, besprechen, untersuchen, analysieren und klären und auch Beschlüsse fassen. Das sind so, wie wir sagen, Kriterien für eine Konferenz, die man heutzutage im Prinzip auch immer wieder mal einberuft. Und zwar der Grund dieser Konferenz lesen wir in Apostelgeschichte 15, Vers 1. Und dort heißt es: Und aus Judäa kamen einige herab und lehrten die Brüder: Wenn ihr euch nicht nach dem Gebrauch Moses beschneiden lasst, so könnt ihr nicht errettet werden. Wir lesen hier, dass einige aus Judäa hinabkamen und sie lehrten die Christen oder die Brüder dort, dass sie sich nach dem Gebrauch Moses beschneiden müssen lassen. Und zwar gibt es einen triftigen Grund. Wenn ihr das nicht macht, könnt ihr nicht errettet werden. Was der wirkliche Beweggrund dieser Juden war, das wissen wir nicht eindeutig. War das wirklich eine Motivation, Anhänger für sich zu gewinnen? War das eine Motivation, die Christen dort unsicher zu machen? War das, wie Apostel Paulus es sagt in Galater 2 und in den Versen dort, sie sind gekommen, um unsere Freiheit auszukundschaften? Oder waren das Juden, die unbedingt Proselyten erzeugen wollten oder die Heiden dazu bewegen wollten, zu Proselyten zu werden? Proselyten gab es zu Zeiten des Alten Testaments, und das waren Heiden, die sich auch zum Judentum hinzugezogen fühlten, die vielleicht auch in Israel gewohnt haben. Und um zu dieser Gemeinschaft dazu zu gehören, konnten sie sich beschneiden lassen, sie konnten sich taufen lassen, auch zum Judentum taufen lassen, und dann waren sie Proselyten. Sie hatten nicht alle die gleichen Rechte, wie die Juden es hatten, aber zum Teil waren sie integriert in dieses Volk, und das waren Proselyten. War das diese Motivation, um Proselyten zu machen, zu erzeugen? Oder war das vielleicht tatsächlich die echte Sorge um das Heil der Christen, weil sie meinten, dass sie das Gesetz Mose halten mussten? Auf jeden Fall, wie sich das herausstellt, später in Vers 24 lesen wir davon, dass sie es aus Eigeninitiative getan haben. Die Gemeinde vor Ort in Jerusalem haben sie nicht beauftragt, nicht geschickt. Aber das ist keine Lappalie hier, das ist keine einfache Frage, sondern es geht um die Frage aller Fragen. Es ist eine existenzielle Frage, die Errettung. Und diese Frage, die kann man nicht leichtfertig abtun oder oberflächlich behandeln. Es muss eine gründliche Analyse her, eine gründliche Untersuchung der Frage. Denn hier werden Menschen in ihrer Heilsgewissheit verwirrt und unsicher gemacht. Und das darf nicht sein. Wir lesen 15, Vers 2. Da nun Zwiespalt aufkam und Paulus und Barnabas eine nicht geringe Auseinandersetzung mit ihnen hatten, bestimmten sie, dass Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen wegen dieser Streitfrage zu den Aposteln und Ältesten nach Jerusalem hinaufziehen sollten. Also diese Infragestellung der Errettung, sie führt dazu, dass hier ein Zwiespalt entsteht. Zwiespalt ist ein inneres Uneinssein, eine innere Zerrissenheit, eine innere Spannung, die hier erzeugt wird. Und jeder Christ, der da in dieser Gemeinde war und mit dieser Frage konfrontiert wurde, hat sozusagen eine innere Zerrissenheit gehabt. Plötzlich doch nicht errettet. Ja? Das ist eine, würde ich sagen, fast grausame Feststellung, wenn man sich als errettet erkennt und bezeugt, und plötzlich wird dies in Frage gestellt. Plötzlich doch nicht errettet? Und das kam zu einer, hier heißt das, nicht geringen Auseinandersetzung. Es gab eine heftige Diskussion, würde ich jetzt sagen. Und das habe ich wahrscheinlich ein bisschen abgemildert. Eine heftige Diskussion oder ein Streit. Und nun beschließt die Gemeinde in Antiochia, dass Paulus, dass Barnabas und noch einige als Abgesandte nach Jerusalem ziehen zu den Ältesten und Aposteln, die dort in Jerusalem sind. Einige meinen, dass hier oder nehmen diese Bibelstelle auch als Grund dafür, dass man argumentiert, hier ist eine Gemeinde, der Gemeinde in Jerusalem unterstellt und muss jetzt Rechenschaft ablegen. Und dass es diese Hierarchie gibt. Wenn wir es gründlich analysieren, ist es die Überlegung von der Gemeinde aus Antiochia. Sie sind mit diesem Problem konfrontiert. Sie merken das, dass diese Leute, die sie mit dieser Frage unsicher machen, aus Judäa kommen, höchstwahrscheinlich aus Jerusalem, und somit wollen sie sich mit dieser Sache dort in Jerusalem beschäftigen. Sie wollen keine Rechenschaft in dem Sinne ablegen, sondern sie wollen Rat. Sie wollen, dass sie dort hier auch mit einer Zunge oder mit einer Rede sprechen, auf einer Ebene reden. Und nun machen sie sich auf den Weg. Wir lesen die Verse 3 und 4. So durchzogen sie nun als Abgeordnete der Gemeinde Phönizien und Samaria, indem sie von der Bekehrung der Heiden erzählten und allen Brüdern große Freude bereiteten. Als sie aber nach Jerusalem kamen, wurden sie von der Gemeinde, den Aposteln und den Ältesten empfangen und berichteten alles, was Gott mit ihnen gewirkt hatte. Also Paulus und Barnabas und einige, die sozusagen als Abgesandte der antiochischen Gemeinde in Richtung Jerusalem ziehen. Sie durchziehen erst Phönizien und dann Samaria und nähern sich immer weiter Judäa und erzählen überall von der Bekehrung der Heiden. Und interessant, bemerkenswert heißt es hier, dass sie durch diesen Bericht allen Brüdern große Freude bereiteten. Also alle, die diesen Bericht hörten, dass Heiden zum Glauben gekommen sind, bereitete jeden, der das hörte, eine große Freude. Gott wirkt heute. Gott wirkt und Heiden kommen zum Glauben. Menschen, die nicht nach Gott gefragt haben, kommen zum Glauben. Und das ist ein Grund von großer Freude. Und dann letztendlich werden sie in Jerusalem durch die Gemeinde, heißt es hier, durch die Apostel und die Ältesten empfangen. Und auch hier berichten sie alles, was Gott mit ihnen gewirkt hatte. Paulus und Barnabas berichten hier, was Gott mit ihnen gewirkt hat. Es ist interessant zu lesen, dass auch hier Menschen, die gewisse Dinge getan haben und auch Zeichen und Wunder, sagen, dass Gott mit ihnen gewirkt hat. Gott gebraucht einfache Menschen. Und das möchte ich nochmal betonen und hier so einen kleinen Abstecher machen. Gott gebraucht einfache Menschen. Er befähigt einfache Menschen, begabt und beauftragt sie. Und er wirkt durch diese Menschen. Er tut es, um durch sie zu wirken. Gott wirkt bis heute. Und Jesus sagt das schon in Johannes 5, Vers 17, wo er sagt, mein Vater im Himmel wirkt heute noch. Er hat nicht aufgehört zu wirken. Und so wirke ich auch. Ich und mein Vater sind eins. Und so wirke ich auch. Und keiner von euch darf mir das verbieten, zu wirken. Und so wirkt heute Gott auch genauso weiter durch Menschen, die er beruft, befähigt, begabt, um durch sie zu wirken. Und davon berichten Paulus und Barnabas. Wie gesagt, sie kommen nach Jerusalem und werden dort herzlich empfangen von der Gemeinde, den Aposteln und den Ältesten. Also es gibt dort eine große Gemeinde und dort gibt es Apostel. Diese Apostel waren höchstwahrscheinlich die Evangelisten, die das Evangelium gepredigt haben, und die Ältesten. Die Ältesten, die wahrscheinlich dafür da waren, um die Angelegenheiten in der Gemeinde zu regeln und sie zu beaufsichtigen. Wie gesagt, auch hier berichten Paulus und Barnabas von dem, was Gott mit ihnen gewirkt hat. Und wir lesen Vers 5. Aber einige von der Richtung der Pharisäer, die gläubig geworden waren, standen auf und sprachen, man muss sie beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz Moses zu halten. Wir merken hier, aus dieser Richtung weht also der Wind. Aus dieser Richtung sind auch diese Leute ausgegangen, um dort in Antiochia diese Fragestellung aufzustellen, um es dort zu sagen, wenn ihr euch nicht nach dem Gebrauch Moses beschneiden lasst, so könnt ihr nicht gerettet werden. Also aus dieser Richtung kommt diese Meinung oder diese Feststellung, die aus ihrer Sicht ist, ist eine Feststellung. Wir lesen hier, dass einige Gläubige, also Mitglieder der Gemeinde, die aus der Richtung der Pharisäer zum Glauben gekommen sind. Wir lesen das ja auch in den Evangelien und haben immer wieder festgestellt, die Pharisäer waren dafür, ja, diese Richtung, diese Glaubensrichtung stand dafür, möglichst genau das Gesetz einzuhalten. Und sie haben noch zusätzliche Gebote und Verbote definiert, um bloß nicht in der Nähe dessen zu kommen, dass man das Gesetz übertreten könnte. Und so sind diese Menschen, aus denen ja auch eigentlich Apostel Paulus stammt, auch aus dieser gleichen Glaubensrichtung, sind ja damit aufgewachsen. Sie sind durchtränkt von diesem grundsätzlichen Gedanken, von diesem Gedankengut, von dieser Strenge, von dieser Gründlichkeit, von diesem Verständnis dessen, dass man das Gesetz bis ins kleinste Detail einzuhalten hat. Und diese Menschen waren gläubig geworden. Aber wir merken, dass das Urproblem noch tief in den Knochen sitzt. Und das ist sozusagen das allgegenwärtige Problem auch heute noch. Es ist eine jahrelange Schule sozusagen der Gesetzlichkeit, wo man peinlichst genau das Gesetz halten muss, um es vielleicht auch seine Errettung damit definiert, die Rettungssicherheit dadurch definiert, dass man das Gesetz bis ins kleinste Detail gehalten hat. Und aus dieser Richtung standen solche Menschen auf und sprachen, man muss sich beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz Mose zu halten. Und einerseits kann ich diese Argumentation dieser Menschen, dieser Judenchristen, würde ich sie jetzt bezeichnen, diese Argumentation dieser Judenchristen nachvollziehen. Sie sind von klein auf erzogen in der Tora, in den fünf Büchern Mose. Und ihr ganzer Alltag von klein auf ist eng verbunden, verflochten. Man kann es nicht auseinandertrennen von Volkszugehörigkeit. Sie sind ja Juden. Durch die Beschneidung und durch die Erziehung, durch die Prägung, natürlich durch die Geburt, durch Gesetz, dass sie immer wieder gelehrt wurde, dass sie gehört haben und natürlich die Tradition. Und das ist so eng miteinander verflochten, man kann es nicht auseinanderhalten. Man kann es eins nicht ohne den anderen ja, zu verstehen. Du kannst den Alltag nicht anders leben. Du lebst in diesem. Es bestimmt deinen Alltag. Es bestimmt deine Entscheidungen, die du triffst. Es bestimmt, wie du anderen Leuten begegnest. Alles wird aus dieser Prägung bestimmt. In den Versammlungen wird immer noch das Alte Testament gelesen. Übrigens, das Neue Testament war zu der Zeit noch nicht geschrieben. Sie haben das Alte Testament gelesen und ausgelegt. Und somit waren sie in diesem Verständnis, in diesem Glaubensverständnis, in diesem System so gefangen. So kann es doch nicht wahr sein, dass jetzt plötzlich jemand ohne das Ganze, unter diesem ganzen Alltag, dieses Halten der Gesetze, um diese Tradition, um diese Volkszugehörigkeit, plötzlich gerettet werden kann, ohne dieses Ganze halten zu müssen. Das ist für sie ganz neu. Und wie gesagt, einerseits kann ich diese Argumentation verstehen. Und deswegen muss hier eine gründliche Analyse her. Und wir lesen die folgenden Verse 6 bis 12. Da kamen die Apostel und die Ältesten zusammen, um diese Sache zu untersuchen. Nachdem aber eine große Auseinandersetzung stattgefunden hatte, stand Petrus auf und sprach zu ihnen: Ihr Männer und Brüder, ihr wisst, dass Gott lange vor diesen Tagen mitten unter uns die Heiden erwählt hat, dass sie durch meinen Mund das Wort des Evangeliums hören und zum Glauben kommen sollten. Und Gott, der die Herzen kennt, legte für sie das Zeugnis ab, indem er ihnen den Heiligen Geist gab, gleich wie uns. Und er machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, nachdem er ihre Herzen durch den Glauben gereinigt hatte. Weshalb versucht ihr denn jetzt Gott, indem ihr ein Joch auf den Nacken der Jünger legt, das weder unsere Väter noch wir tragen konnten? Vielmehr glauben wir, dass wir durch die Gnade des Herrn Jesus Christus gerettet werden, auf gleiche Weise wie jene. Da schwieg die ganze Menge und hörte Barnabas und Paulus zu, die erzählten, wie viele Zeichen und Wunder Gott durch sie unter den Heiden getan hatte. Also zuallererst muss hier eine gründliche Analyse stattfinden. Hat diese Streitfrage, die aufgekommen ist, Hand und Fuß? Ist sie begründet? Oder müssen wir anders vorgehen? Und da merken wir zuallererst, was passiert. Als erstes kommen die Ältesten und die Apostel zusammen. Sie setzen sich an einen Tisch. Natürlich mit den Abgesandten aus der antiochischen Gemeinde. Mit denen zusammen setzen sie sich an einen Tisch. Und dann kommt wirklich alles auf den Tisch. Jeder mit seiner Erkenntnis, mit seiner Überlegung, mit dem, wie er das versteht, wie man weiter mit den Heidenchristen umzugehen hat. Und wenn sowas alles auf den Tisch kommt, da lesen wir von einer großen Auseinandersetzung. Eine große Diskussion findet hier statt. Ja, die Bibel beschönigt nichts, das war eine kleine Sachargumentation und das war's. Nee, ich lese hier viel Diskussion, viel Polemik, auch viel Spannung, die da entsteht, wahrscheinlich auch sehr viel Emotionen. Ja, diese einige aus der Richtung der Pharisäer, wenn ihr den Satz lest, heißt es dort: Man muss sie beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz Mose zu halten, Ausrufezeichen. Also ich lese da viel Emotion drin, da ist Spannung drin. Und wie gesagt, das kommt jetzt alles auf den Tisch mit allem drum und dran. Und wir lesen hier von einer großen Auseinandersetzung, einer großen, tiefgehenden Diskussion. Aber es bleibt nicht dabei. Hier kommt drittens kommen handfeste Argumente. Und das macht Petrus an dieser Stelle. Und ich möchte diese Bibelstelle noch einmal lesen aus der neuen Genfer Übersetzung. Ich fand das ein bisschen klarer oder deutlicher für mich. Liebe Brüder, wie ihr alle wisst, hat Gott euch seine Entscheidung schon vor langer Zeit klar gemacht. Damals, als er mir den Auftrag gab, den Nichtjuden die Botschaft des Evangeliums zu verkünden. Und als sie durch mich die Botschaft hörten und zum Glauben kamen. Apostel Petrus erinnert die Gemeinde an ein Ereignis, das schon circa 10 Jahre zurückliegt. Er erinnert sie an die Begebenheit, als Cornelius mit seiner ganzen Familie zum Glauben kommt. Und wenn wir diesen Bericht untersuchen, dann heißt es, Gott erschien Cornelius. Und Gott erschien Petrus. Und Gott macht das auf einer wunderbaren Art und Weise, wie er Petrus überzeugt in einer Vision. Und er macht das 3-mal, damit Petrus endlich begreift, was Sache ist. Und Petrus sträubt sich immer noch und sagt, ich kann das nicht. Ich habe nie etwas Unreines berührt, gegessen. Und nun soll ich das machen? Und Gott sagt, was ich für rein halte, halte du nicht für unrein. Und wir würden sagen, er nimmt Petrus an den Kragen und führt ihn zu Cornelius und sagt, hier wirst du jetzt das Evangelium predigen. Und das tut Petrus auch. Und er lebt, wie hier Cornelius mit seiner ganzen Familie zum Glauben kommt, wie der Heilige Geist auf sie herabfährt. Und das ein deutliches Zeichen war, hier sind Menschen wiedergeboren, hier sind neue Menschen entstanden durch die Wirkung des Heiligen Geistes. Wie gesagt, Petrus hat selbst diesen inneren Konflikt ausgetragen und musste es lernen, dass Gott einen ganz besonderen Plan auch mit den Heiden hat und dass er auch den Nichtjuden liebt und auch ihnen die frohe Botschaft, das Evangelium verkünden will. Und vielleicht haben die Judaisten oder sage ich mal die Anhänger oder Verteidiger des Judentums sozusagen ein Gegenargument gebracht und haben gesagt, ja, das meinst du vielleicht, dass sie errettet waren, aber sie sind nicht errettet. So argumentiert Petrus weiterhin und sagt, ich lese weiter in der neuen Genfer Übersetzung, Gott kennt uns Menschen ja durch und durch und er hat die Echtheit ihres Glaubens bestätigt, indem er ihnen genau wie uns den Heiligen Geist gegeben hat. Er machte keinerlei Unterschied zwischen ihnen und uns, sondern er hat auch ihr Innerstes aufgrund ihres Glaubens von aller Schuld gereinigt. Und jetzt sagt er, warum wollt ihr Gott jetzt herausfordern und diesen Jüngern ein Joch auf den Nacken legen, das weder unsere Vorfahren noch wir selbst zu tragen vermochten? Und jetzt kommt ein sehr wichtiger Satz, den er hier zum Schluss bringt. Wir sind doch ganz im Gegenteil davon überzeugt, dass wir, er spricht jetzt von den Judenchristen, genau wie sie, und hier spricht er von den Heidenchristen, einzig und allein durch die Gnade des Herrn Jesus gerettet werden. Es war wichtig, auch hier den Judenchristen noch einmal zu sagen, das macht Apostel Petrus ganz treffend und genau, auch ihr, die jetzt gerettet seid und jetzt auf das Gesetz Mose pocht, ihr seid aus Gnade gerettet worden und niemals aus dem Halten des Gesetzes. Und er bringt es auf den Punkt und sagt, warum wollt ihr Gott herausfordern? Gott hat ihnen ein Zeugnis ausgestellt, dass sie neue Menschen gemacht, zu neuen Menschen geworden sind, indem er den Heiligen Geist ihnen gegeben hat. Gott hat sich doch nicht geirrt, als er das getan hat. Er hat den Heiden genauso wie uns den Heiligen Geist gegeben. Warum wollt ihr jetzt den Heidenchristen buchstäblich ein Joch auf den Nacken legen? Das heißt, sie zu unterjochen, sie abhängig zu machen von den Gesetzeswerken. Nein, Errettung, auch unsere Errettung, auch der Judenchristen, diese Errettung geschieht allein aus Gnade, ohne Gesetzeswerke. Wie gesagt, einige Jahre später wird Apostel Paulus auch weiterhin an die Gemeinde in Rom schreiben. Wir lesen in Römer Kapitel 3, Vers 27. Und hier nehme ich wieder die Schlachterübersetzung. Wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Das der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. So kommen wir nun zu dem Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne Werke des Gesetzes? Oder ist Gott nur der Gott der Juden und nicht auch der Heiden? Ja, freilich, auch der Heiden. Denn es ist ja ein und derselbe Gott, der die Beschnittenen aus Glauben und die Unbeschnittenen durch den Glauben rechtfertigt. Heben wir nun das Gesetz auf durch den Glauben? Das sei ferne. Vielmehr bestätigen wir das Gesetz. Das ist Römer Kapitel 3, Vers 27 und folgende Verse. Und als die Menge das hört, dann schweigen sie, haben sie nichts mehr zu sagen. Sie lassen sozusagen die handfeste Argumente sprechen. Und hier kommen wieder Paulus und Barnabas auf den Plan und berichten von Zeichen und Wundern, welche Gott durch sie unter den Heiden getan hat. Zeichen und Wunder als Begleiterscheinung dessen, dass Gott sich zu diesen Menschen bekennt. Dass hier Gott am Wirken ist. Und übrigens, diese Zeichen und Wunder waren höchstwahrscheinlich mehr für die Juden wichtig, damit sie erkennen, letztendlich, Heiden kommen auch genauso zum Glauben. Wir lesen die weiteren Verse ab 13 bis 21. Nachdem sie aber zu reden aufgehört hatten, ergriff Jakobus das Wort und sagte: Ihr Männer und Brüder, hört mir zu. Simon hat erzählt, wie Gott zuerst sein Augenmerk darauf richtete, aus den Heiden ein Volk zu seinem Namen anzunehmen. Und damit stimmen die Worte der Propheten überein, wie geschrieben steht. Und hier wird Amos Kapitel 9, Verse 11 bis 12 zitiert. Also Jakobus zitiert hier Amos 9, Verse 11 und 12. Nach diesem will ich zurückkehren und die zerfallene Hütte Davids wieder aufbauen. Und ihre Trümmer will ich wieder bauen und sie wieder aufrichten, damit die Übriggebliebenen der Menschen den Herrn suchen und alle Heiden, über die mein Name ausgerufen worden ist, spricht der Herr, der all dies tut. Gott sind alle seine Werke von Ewigkeit her bekannt. Darum urteile ich, dass man diejenigen aus den Heiden, die sich zu Gott bekehren, keine Lasten auferlegen soll, sondern ihnen nur schreiben soll, sich von der Verunreinigung durch den Götzen, von der Unzucht, vom Erstickten und vom Blut zu enthalten. Denn Mose hat von alten Zeiten her in jeder Stadt solche, die ihn verkündigen, da er in den Synagogen an jedem Sabbat vorgelesen wird. Also hier bestätigt der Älteste der Gemeinde, und wir haben aus dem Bericht davor, also aus den Versen davor gelesen, das waren mehrere Älteste, es spricht von der Mehlzahl von Ältesten, hier ist wahrscheinlich der Älteste unter den Ältesten, der Oberälteste vielleicht der Gemeinde in Jerusalem, der hier erwähnt wird, und sein Name ist Jakobus. Dieser Jakobus ist der Halbbruder Jesu, der der Gemeinde in Jerusalem vorsteht. Und hier bestätigt dieser Älteste, sprich Jakobus, der Älteste der Gemeinde in Jerusalem, diese folgende Feststellung. Das, was davor besprochen hat, das wird nicht mehr in Frage gestellt. Das ist eine bestätigte Sache. dass Gott sich nicht irrt, dass Gott die Tür des Glaubens den Heiden eröffnet hat, ohne Beschneidung, ohne Halten des Gesetzes und Tradition. Alles ist ohne dem geschehen, dass auch Menschen vielleicht zu Proselyten geworden sind, sondern einzig und allein aus Gnade geschieht dort Gottes Wirken und Menschen werden bekehrt, werden zu neuen Kreaturen. Und Jakobus stellt fest, dass, und er nennt Petrus hier Simon, das ist interessant, Simon, das ist, ich verstehe das so als sehr vertraute, ja, sie haben wahrscheinlich ein sehr vertrautes Verhältnis untereinander. Er sagt, Simons Bericht, der steht nicht im Konflikt zu dem, was vor langer Zeit schon prophetisch ausgesagt wurde in Amos. Und dieser Bericht in Amos 9, die Verse 11 bis 12, die sprechen vom tausendjährigen Reich. Wenn die zerfallene Hütte Israels wieder aufgebaut wird, wenn das sozusagen die Herrschaftsdynastie Davids wieder auf den Thron kommt. Und das ist eine Verheißung für das tausendjährige Reich. Und was Petrus berichtet hat, das stimmt mit dieser Voraussage, dieser prophetischen Aussage in der Stelle überein, weil erstens dort Heiden oder Errettung der Heiden erwähnt wird und die stehen nicht im Gegensatz zur Errettung Israels. Also das widerspricht nicht Gottes Plan für Israel. Amos spricht auch nicht von Heiden, die zu jüdischen Proselyten geworden sind, die sich haben beschneiden lassen und dazu zu dem Volk gehört haben, sondern er spricht einfach von Heiden. Und er sagt, in diesem tausendjährigen Reich werden Heiden errettet werden. Und das, der Begriff hier, über die mein Name ausgerufen worden ist, bedeutet so viel, sie gehören zu mir. Sie sind mein Eigentum. Und wenn im tausendjährigen Reich Heiden zum Glauben kommen, ohne dass sie Juden werden, dann brauchen sie auch zu der heutigen Zeit nicht Proselyten werden. Also sie können auch heute genauso als Heidenchristen gerettet werden. Und nun lese ich wieder die Neu-Genfer-Übersetzung, wie er das nochmal zum Ausdruck bringt und sagt, deshalb steht für mich die Entscheidung fest. Wir dürfen es den Nichtjuden, die zu Gott umkehren, nicht unnötig schwer machen. Allerdings sollten wir sie in einem Brief dazu auffordern, folgende Dinge zu unterlassen. Jede Verunreinigung durch Götzenverehrung und jede Form von Unmoral sowie der Genuss von Blut und von nicht ausgeblutetem Fleisch. Und seine Argumentation weiterhin, im Übrigen finden sich alle diese Forderungen im Gesetz des Mose, die seit vielen Generationen in allen Städten verkündet und Sabbat für Sabbat in allen Synagogen vorgelesen wird. Also zum einen sagt er, wir sollen den Heidenchristen keine Lasten auflegen. Und griechisch bedeutet dieser Ausdruck, der hier gebraucht wird, oder dieser Satz, Lasten auflegen, bedeutet jemanden etwas in den Weg werfen, um ihn zu ärgern. Das bedeutet diese griechische, das griechische Verständnis für oder die griechische Aussage für Lasten auflegen. Und das sollten wir den Heidenchristen nicht tun, so argumentiert hier Jakobus. Wie gesagt, nach Erwägung aller Tatsachen wurde an dieser Stelle entschieden, dass das Halten des Gesetzes und das Begehen von Ritualen keine Bedingungen für die Errettung sind. Und somit sollten die Anhänger des Judentums damit aufhören, den Heiden Lasten und Ärgernisse aufzulegen. Und er sagt, wir haben es ja auch nicht mal geschafft, die wir mit diesen Forderungen aufgewachsen sind. Wir haben es niemals geschafft. Und jetzt wollte er das Gleiche den Heiden aufbürden. Aber es gibt doch etwas, was sie strengstens, wie auch immer wir es interpretieren, empfehlen. Allerdings wollen die Ältesten und die Apostel nicht, dass die Heiden ihre Freiheit in Christus ungezügelt ausleben. Und hier kommt sozusagen ein vierfacher Verbot. Das haben wir ja gelesen. Und ein möglicher Hintergrund für dieses vierfache Verbot, das bilden wohl die Opfermahlzeiten in den Götzentempeln. Bei diesen Opfermahlzeiten in diesen Götzentempeln wurde übrigens alles, was hier als Verbot gilt, praktiziert. Alles, was dort sozusagen ausgelegt wurde, wurde jetzt sozusagen unter ein Verbot gestellt, damit diese Dinge nicht praktiziert werden, weil damit sie sich durch Götzenverehrung nicht befleckten. Ebenso denkbar ist auch ein Hintergrund, dass dieser Beschluss aus dem dritten Buch Mose, die Kapitel 17 und 18, wo auch diese Verbote für das Volk Israel definiert werden, auch als das mag wahrscheinlich auch ein Hintergrund für diesen Beschluss, die den Heiden jetzt, sage ich mal, zugesprochen wurde, könnte man das genauso auch verstehen, weil dort Einweisungen für ganz Israel festgelegt wurden und ausdrücklich auch für Ausländer, die in Israel wohnten. Wurden diese Dinge auch genauso damals beschlossen. Und einige Ausleger meinen sogar, dass diese vier Verbote unter anderem noch von viel früher gelten, von der Zeit, als Gott mit Noah einen Bund geschlossen hat. Dort schon von dieser Stelle rühren schon diese Verbote, an die sich jeder Mensch. Zu der Zeit gab es noch kein Volk Israel und keine wie zu dieser Zeit definierten Heiden, sondern das waren alles Nachkommen Noahs. Und schon seit der Zeit galten diese Verbote, so meinen einige Ausleger. Aber auch Jakobus bringt dieses Argument und sagt, jede Woche wird in den Synagogen das gelesen. Das gilt für jeden Juden schon klar, ganz klar und unmissverständlich. Und nun soll der Heidenchrist, nicht, wenn er dagegen verstößt, ein großes Ärgernis erzeugen gegen seine Brüder, die Judenchristen. Somit soll er sich daran halten. Wahrscheinlich ist sozusagen dies ein Gebot, um ein noch größeres Ärgernis und Anstoß unter den Juden und den Judenchristen sozusagen vorzubeugen. Und in Apostelgeschichte 15, Vers 28, das wir in der nächsten Bibelstunde betrachten, heißt es ganz ausdrücklich, es hat nämlich dem Heiligen Geist und uns gefallen, euch keine weitere Last aufzulegen, außer diesen notwendigen Dingen. Und da werden diese vier Dinge aufgezählt. Ich möchte kurz zusammenfassen und einige Dinge, die, denke ich, auch für uns heute sehr wichtig sind, nochmal formulieren. Erstens, die Gemeinde Jesu Christi wird immer irgendwelchen Anfeindungen ausgesetzt sein. Denn auch heute, wie damals, will der Teufel dieses Werk Gottes zerstören. Er möchte es nicht in Ruhe lassen. Es sei denn, die Gemeinde ist für ihn harmlos. Die Gemeinde ist für ihn wirkungslos, ungefährlich. Dann braucht er keinen Gegenwind zu erzeugen. Dann wird sich die Gemeinde schon selbst zerstören. Also dann überlässt er sie sich selbst. Aber wenn in der Gemeinde das Wort Gottes klar gepredigt wird, wenn ganz klar das Christsein offen und authentisch gelebt wird, wenn ein öffentliches Zeugnis geschieht, wenn Evangelisation geschieht, dann wird das einen Gegenwind, eine Anfeindung erzeugen. Das soll uns nicht befremden. Das soll uns einfach nur zeigen, ja, wir gehören zu Christus und nicht zu dieser Welt. Und somit ist die Gemeinde immer irgendwelchen Anfeindungen ausgesetzt. Zweitens, der größte Schaden wird der Gemeinde Jesu Christi durch sozusagen der Wölfe im Schafspelz zugefügt. Und hier muss die Gemeinde ganz besonders wachsam sein, um Irrlehrer zu entlarven, sie zu überführen und keineswegs ihnen zugehören und ihnen folgen. Ja, drittens, was Petrus sagt und nochmal der Gemeinde ganz, ganz klar und deutlich vor Augen legt: Errettung ist allein aus Glauben an Jesus Christus möglich. Und diese Glaubensgrundlage, die Errettung allein aus Glauben, wird immer angefochten und ist am meisten angefochten und verdreht worden. Und somit ist diese Apostelkonferenz, dieses Apostelkonzil, wegweisend in dieser Frage. Es war für die nächsten Generationen sehr, sehr wichtig, dass diese Entscheidung so getroffen wurde. Und das Argument ist, Errettung geschieht allein durch Glauben an Jesus Christus. Viertens, auch in der Gemeinde Jesu kann es zu Spannungen und Streitfragen kommen. Und wenn es solche Glaubensgrundlagen betrifft, wie errettet werden und so weiter, dann müssen wir schnellstmöglich handeln. Dann müssen wir schnellstmöglich klären. Wenn es aber, wie in 1. Timotheus 6, die Verse 3 bis 5 heißt, wenn es um Legenden, wenn es um Geschlechtsregister, um Ansichten, wenn es um Geschmäcker geht, wenn es um Trends geht, letztendlich um Rechthaberei geht, solche Streitfragen, die nur Neid, die nur Zwietracht, die nur Lästerung und böse Verdächtigungen hervorrufen, für solche Streitfragen sollte man keine Zeit verschwenden. Wir sollten, wie Apostel Paulus dem Timotheus rät, sie meiden oder ihnen aus dem Weg gehen. Sie bringen nichts Gutes, sie verschwenden nur unsere Zeit und sind am Thema sozusagen vorbei. Noch eins ist wichtig geworden, dass bei der Findung einer Lösung für Streitfragen Gottes Wort die höchste Priorität hat. Das ist die höchste Instanz. Und wenn wir Fragen gründlich analysieren, ein Problem definieren und handfeste Argumente bringen und überprüfen, so müssen wir das, was wir zusammengetragen haben, immer vom Wort Gottes her beleuchten und vom Wort Gottes her überprüfen. Das Wort Gottes ist nämlich die Garantie dafür, dass das die Wahrheit ist. Die Garantie für Wahrhaftigkeit. Und wie es in Hebräer 4, Vers 12 heißt, das Wort Gottes ist ein zweischneidiges Schwert. Und das trennt ja, zwischen Geist, Seele und Leib. Hier, wo alles verflochten ist, definiert es ganz klar, was sind Menschenüberlegungen und was ist Gottes Gedanke. Und somit müssen wir immer Gottes Wort als die oberste Instanz sehen. Und zum Schluss, geistliche Fragen bzw. Fragen des Gemeindelebens müssen von den Gemeindeverantwortlichen, von den Gemeindeältesten und Lehrern geklärt werden. Aus meiner Überzeugung nach gibt es heute keine Apostel mehr. Und diese Aufgabe haben die Ältesten und die Lehrer, die Vorsteher der Gemeinde übernommen oder müssen diese Verantwortung tragen, dass sie diese Fragen, die aufkommen, klären. Und natürlich dürfen diese Fragen niemals vor einem weltlichen oder vor einem säkulären Gericht landen. Das geht auf keinen Fall, sondern die Gemeinde muss das intern klären, wenn einige Streitfragen aufkommen. So ist das die Grundlage, die uns sozusagen dieses Apostelkonzil uns lehrt. Und das ist eine wegweisende Versammlung der Ältesten und der Apostel zu der damaligen Zeit gewesen. Und auch heute dürfen wir immer darauf zurückgreifen, Wie haben sie damals gehandelt? So dürfen wir auch heute handeln. Amen.